Ja, liebe Geschwister, heute feiern viele Christen das Erntedankfest in Kirchen und Gemeinden. Und wir wollen uns auch mit diesem Thema beschäftigen. Dabei liegt es mir fern, hier das Kirchenjahr wieder einzuführen, indem wir also all diese Feste feiern. Denn für alle wiedergeborenen Christen, denke ich, ist es eine Selbstverständlichkeit, Gott an jedem Tag des Jahres für die guten Gaben und die Früchte des Feldes zu danken, die er uns letztendlich gegeben hat. Der Herr hat am dritten Schöpfungstag den Kreislauf von Saat und Ernte eingeführt und er sorgt seitdem für Sonnenschein und Regen, damit die Früchte des Feldes überhaupt wachsen können. Das heißt, jeder Mensch ist eigentlich von der Güte Gottes abhängig, ob er an Gott glaubt oder nicht, denn wir alle verzehren die Früchte des Feldes. Wir lesen dazu aus dem Schöpfungsbericht 1. Mose 1, die Verse 11 bis 13. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und Morgen ein dritter Tag. Ihr Lieben, wenn wir die Früchte des Feldes gerechter unter allen Nationen aufteilen würden, dann müssten kaum Menschen auf dieser Erde Hunger haben. Der Überschuss in der Europäischen Union wird oft vernichtet, um die Preise hochzuhalten, werden Millionen Tonnen Lebensmittel kaputt gemacht, anstatt sie nach Afrika oder Asien zu schicken, um dort hungernden Menschen zu helfen. Eine Feier zum Erntedankfest, ich habe da mal unter Wikipedia nachgedacht, ja, die ist seit 5000 Jahren nachgewiesen. Es gibt also kein spezielles christliches Fest. In fast allen Kulturen, Völkern oder Religionen ist die Ernte ein besonderes Ereignis und wird entsprechend gewürdigt. Wir müssen dabei auch daran denken, dass von der Antike bis vor rund 100 Jahren fast 80% aller Menschen auf den Feldern gearbeitet haben. Ja, für die war das also eine normale Tätigkeit. Belegt ist das Erntedankfest unter anderem in der jüdischen, ägyptischen, griechischen und römischen Kultur. Und die größte Ähnlichkeit zu unserem heutigen Erntedankfest finden wir natürlich im Judentum. Aber Erntedankopfer gab es schon viel, viel früher, ehe Gott sein Volk Israel auserwählt hatte. Denn wir wissen, Kain und Abel, die Söhne von Adam und Eva, brachten auch schon ein Opfer dar. Ich lese das mal aus 1. Mose 4, Vers 3. Und es geschah nach Verlauf einiger Zeit, da brachten Kain dem Herrn eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Und Kain ergrimmte sehr und sein Angesicht senkte sich. Ja, das Opfer von Kain war kein Gott wohlgefälliges Opfer. Ich denke, da muss das Herz auch mit dabei sein. Und wir wissen, er erschlug aus Eifersucht seinen Bruder Abel. Auf die heidnischen Erntedankfeste der Ägypter, Griechen und Asiaten kann ich der Zeit wegen natürlich noch nicht eingehen. Dort gab es meistens große Volksfeste in der Erntezeit, teilweise mit Fruchtbarkeitsriten, die ich hier gar nicht darstellen möchte. Da wurden Schweine geschlachtet und so weiter und so fort. Diese Feste hatten und haben auch keine Ähnlichkeit mit dem christlichen Erntedankfest. Da die Ernte je nach Klimazone zu verschiedenen Zeiten eingebracht wird, gab es auch natürlich nie einen einheitlichen Termin, ja, fürs Erntedankfest. Wenn wir auf der anderen Seite der Erdkugel wohnen würden, dann sähe das ganz anders aus. In der römisch-katholischen Kirche ist das Erntedankfest seit dem 3. Jahrhundert nachgewiesen. Und man hat dieses Fest natürlich vom Judentum abgeleitet. Denn im Judentum gibt es erstens das Schavut- oder Wochenfest nach Beginn der Weizenernte und zweitens das Sukkotfest im Herbst, Am Ende der Obst- und Weinlese könnt ihr nachlesen in 2. Mose 23, Vers 16. Ein kurzer Blick auf das Sukkotfest, das auch Laubhüttenfest genannt wird. Es wird also während der Wein-, Obst- und Olivenernte gefeiert. Ja, und dann baut man sich Hütten aus Holz und dann lebt man so, wie man am Anfang diese Feste gefeiert hat, 7 Tage lang in der Hütte. Ihr Lieben, aber wir wollen uns freuen, wir dürfen dem Herrn immer danken. Ich möchte also jetzt vom Erntedankfest weg und da einen Mann heraussuchen, der uns in der Bibel in Verbindung mit der Ernte gezeigt wird. Es geht um das Gleichnis vom reichen Kornbauern aus Lukas 12, der überhaupt keinen Gedanken daran verschwendete, Gott für die überreiche Ernte auf seinen Feldern zu danken. Ja, und ich denke, dass die meisten Landwirte heute genauso handeln. Die freuen sich, wenn die Ernte gelingt, aber ich glaube nicht, dass da viele Bauern sagen, oh Gott, wir preisen dich, ja, wir gehen zum Erntedankfest. Man nimmt das einfach so hin. Auf der Leinwand seht ihr ein Foto des Gemäldes von dem weltbekannten Maler Rembrandt. Es zeigt uns einen alten, reichen, einsamen Mann. Der Blick des Mannes ist auf eine Münze konzentriert, die er ins Kerzenlicht hält. Mit leicht geöffnetem Mund redet er zu sich selber und sagt, Seele, du hast viele Güter liegen, auf viele Jahre Ruhe aus, iss und trink und sei fröhlich. Rembrandt nannte diesen Mann den reichen Narren. Wir lesen weiter aus dem Bibeltext, ihr Lieben, aus Lukas 12, ab Vers 13 bis 21. Und einer aus der Volksmenge aber sprach zu dem Herrn Jesus, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, denn ich habe nicht, wo ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun, ich will meine Schollen niederreißen und größere bauen, will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln und ich will zu meiner Seele sagen, Entschuldigung. Und ich will zu meiner Seele sagen, ich muss nur einmal schlucken, ja. Du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Tja, der wollte sich jetzt zur Ruhe setzen. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Soweit zunächst einmal jetzt hier diesen Text. Liebe Freunde und Geschwister, wir wollen uns aber zunächst mit den Versen vor dem gelesenen Text beschäftigen, vor diesem Gleichnis. Eine sehr große Volksmenge hatte sich um den Herrn Jesus herum versammelt. Sie waren gekommen, um ihn zu sehen, um seine Predigten zu hören und wenn möglich auch ein Wunder mitzuerleben, was ja was ganz Besonderes war. Ja? Das Gedränge war so groß, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Und der Herr sprach an diesem Tag über ein sehr ernstes Thema in diesen vorherigen Versen und warnte die Jünger, dass sie von Menschen wegen ihres Glaubens bedroht und verfolgt werden würden und ermutigte sie in den Versen 4 bis 5 in diesem Kapitel. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Mit anderen Worten, das Leben auf dieser Erde ist nicht das Wichtigste, was ein Mensch besitzt. Nein, es gibt etwas viel Wichtigeres. Und damit machte der Herr den Zuhörern deutlich, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, das von viel größerer Bedeutung sein wird. In unserem Leben auf der Erde müssen wir alle über diese Fragen nachdenken und die Entscheidung treffen, wo wir die Ewigkeit einmal zubringen werden. entweder in der ewigen Verdammnis oder beim Herrn Jesus. In der Anbetungsstunde haben wir uns gefreut, dass der Herr Jesus uns erlöst, uns errettet hat, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Mitten in diese Erklärung des Herrn platzt dann in unserem Bibeltext ein Mann hinein und ruft in Vers 13, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er, Jesus, aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler bei euch eingesetzt? Dieser Mann hatte dem Herrn Jesus nicht aufmerksam zugehört und offensichtlich auch nicht die Wichtigkeit des Themas begriffen, das der Jesus seinen Zuhörern gerade erklärte. Die Erbstreitigkeit mit seinem Bruder nahm seine ganzen Gedanken gefangen, dass er nicht in der Lage war, über dieses wichtige Thema, was kommt nach dem Leben auf der Erde, nachzudenken. Ihr Lieben, und so kann es uns auch gehen, wenn wir von Sorgen und Zielen dermaßen gefangen sind, dass wir für das Reden Gottes nicht mehr offen sind. Ja, er hätte jetzt zuhören müssen, was der Jesus ihm gesagt hat. Wenn uns die Fragen des Lebens so bedrängen, dann kann der Herr eigentlich gar nicht zu uns sprechen. Ich denke, wir lesen offensichtlich alle täglich in der Bibel und beten und gehen, soweit es möglich ist, auch zur Gemeinde, um aus dem Wort Gottes etwas zu hören. Aber es kann uns passieren, wenn wir uns mit unseren Sorgen, Problemen so sehr beschäftigen, dass wir wirklich immer weiter wegkommen vom Herrn, anstatt ihm all die Dinge zu sagen und mit ihm zu leben. Und der Herr lässt sich nicht in die Rolle hineindrücken, dass er jetzt als Erbteiler da seinen Vortrag unterbricht. Überlegt doch mal, da kommt er da rein und sagt, Herr, sag mal, wo der Herr gerade predigt, ja, Herr, ich habe ein Problem, komm mal mit nach Hause, ja. Sag meinem Bruder, er soll mir die Hälfte von dem Erbe geben. Stellt euch vor, jetzt käme hier rein, einer predigt hier und dann sagt einer jetzt, komm mal eben mit, wir haben da zu Hause Probleme, hilf da mal eben. Ne? Und deshalb hat der Herr Jesus ihm auch hier eine schroffe Antwort gegeben. Wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt? Das war dem Herrn Jesus natürlich nicht egal, das Problem, das der Mann hatte. Aber man kann da nicht einfach reinplatzen, wenn ein wichtiges Thema, wo werde ich die Ewigkeit zubringen, besprochen wird. Und deshalb sagt der Jesus, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Lukas 12, Vers 15. Ja, dieser um sein Erbe besorgte Mann verpasste wahrscheinlich an diesem Tag die wichtigste Botschaft seines Lebens, dass er über die Ewigkeit nachdenkt und nicht über die Erbschaft, dass er sich zum Herrn hin bekennt. Direkt nach dieser Begebenheit erzählte er Jesus dann diese kurze dramatische Geschichte, das bekannte Gleichnis vom reichen Kornbauer. Offensichtlich war das ein Großgrundbesitzer, ja, den er als Toren bezeichnet, weil der allmächtige Gott in seiner Lebensplanung überhaupt keine Rolle spielte. Und diese Geschichte betrachten wir jetzt mal aus der Sicht der Zuhörer, die ja das Ende vorher nicht kannten. Wenn wir dieses Thema ansprechen, wir wissen ja, wie es weiterging. Der reiche Kornbauer war offensichtlich ein unheimlich fleißiger, geschäftstüchtiger Mann. Der lag nicht auf der faulen Haut wie viele andere. Er säte täglich, wenn gesät werden musste, bearbeitete seine Äcker, hat sicher auch viele Tagelöhner gehabt. Und dann fiel jetzt in diesem Jahr die Ernte außerordentlich groß aus. Doch weil die Ernte so riesig war, hat er nur ein neues Problem. Ne? Wenn der Reichtum zu viel wird, muss man ein anderes Problem lösen. Wo sollte er die gesamte Ernte lagern? Er hatte nicht genügend Platz. Und der Bauer überlegte lange und kam plötzlich ja, zu dieser Idee, ich reiße meine Scheunen ab, baue größere und dann kann ich das ganze Getreide lagern und dann geht es mir gut. Das war so sein Grundgedanke, ganz typisch für diesen Gutsherrn. Er scheute keinen Aufwand, tatkräftig packte er die Sache nur an und es wurden neue Scheunen gebaut und die Zuhörer, die haben sich ja gedacht, pa, mit dem möchtest du tauschen. Ne? Möchtest du auch so reich sein wie der? Der hat so viel Getreide, wir haben Hunger und der baut jetzt sogar noch neue Scheunen. Aber die Geschichte geht ja weiter. Ich denke, der Abbruch dieser alten Gebäude hat den Bauern viel Kraft gekostet. Er hat da sicher auch Mitarbeiter gehabt in dieser. Ist ja nur eine Geschichte. Und als er dann alles fertig hatte, da hat er gedacht, so, jetzt hast du es geschafft. Deine Vorräte reichen für viele Jahre. Jetzt gönn dir Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Wir wissen nicht, wie alt der Kornbauer war. Das hat der Herr Jesus hier in dem Gleichnis nicht erzählt. Ist ja auch nur eine Geschichte. Aber nun will er sich wirklich etwas gönnen, will sein Leben genießen. Ihr Lieben, ihr wisst, einige von uns sind schon Rentner. Ich gehöre auch dazu. Man wünscht sich eigentlich, wenn man im Arbeitsleben steckt, dass der Stress irgendwann mal aufhört und dass man ein bisschen zur Ruhe kommt. Und so sehe ich den Bauer jetzt hier auch mal. Ja, jetzt habe ich so viel mal locht und jetzt werde ich mein Leben nur noch genießen. Ihr Lieben, aber dann greift Gott ein. Gott sagt in Lukas 12, Vers 20 zu ihm, nachdem er alles vorbereitet hat, Umbauarbeiten abgeschlossen, Früchte eingelagert, das hat ihn sicher viel Kraft gekostet, da sagt Gott zu ihm, du Tor, du Dummkopf, ich sag's mal in meinen Worten, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Alles umsonst, was er gemacht hat. Und dann heißt es weiter, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Ich denke, für die Zuhörer muss es ein Schock gewesen sein. Das war jetzt kein Happy End in dieser Geschichte. Ja? Diese dramatische Wendung haben sie sicher nicht erwartet. Ebenso hat man sich noch gewünscht, dass es einem auch so gut geht wie diesem Bauer. Und jetzt wird dieser fleißige Bauer als dummer Narr hingestellt. Warum? Seine Lebensplanung ist nicht aufgegangen. Ihr Lieben, und da kommen wir auch noch hin, wie unsere Lebensplanung aussieht. Wenn Gott sagt, in dieser Nacht wird man dein Leben von dir fordern, dann geht das Leben zu Ende. Gott weiß, wann der letzte Tag in unserem Leben kommt. Und es ist wichtig, dass wir uns nicht Schätze auf der Erde sammeln, sondern dass wir uns Schätze im Himmel sammeln. Darüber haben wir vor 6 Wochen, denke ich, einmal nachgedacht. Aber dieser Mann, er hat ein großes Problem. Er war fleißig. Er hat Erfolg gehabt in dieser Welt. Aber was hat er nicht gemacht? Er hat Gott in seine Lebensplanung nicht mit eingebunden. Und deshalb ist er auf dem Weg ins ewige Verderben. Der ganze Reichtum kann uns nicht helfen. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Ich hatte einen Chef in der Firma. Ja, der hat mir viel Gutes getan. Der kannte meinen Opa schon. Opa hat da früher Brot in die Gaststätte geliefert. Mein Opa hat immer gesagt, Fritz, du musst dich bekehren. Sonst gehst du ewig verloren. Das hat er mir erzählt, dass mein Opa ihm das schon gesagt hat. Der hat sich aber nicht bekehrt. Dann ist seine Frau gestorben. Er war reich. Ein Haus in der Nähe von Hohensieburg, Schwimmhalle unten. Ja, im Garten alles prächtig gemacht. Billardzimmer auf dem Dach oben. Schwiegerkinder zogen mit ein. Dann starb seine Frau. Und am ersten Todestag seiner Frau fuhr er mit seinem Porsche, den er natürlich als Zweitwagen haben musste, zum Friedhof. Und dann kommt er vom Friedhof, geht in die Gaststätte, trinkt sich 2, 3 Bier, will nach Hause fahren, die Polizei schnappt ihn, nimmt ihm den Führerschein weg. Er geht nach Hause, kommt montags nicht zur Firma, wir haben uns alle gewundert. Seine Tochter, die im Haus wohnte, Tochter war in Urlaub und einen Tag später hörten wir, er hat sich das Leben genommen. Als Millionär, ohne Schulden, den Porsche vor der Tür, aber die Frau war weg, der Führerschein war weg. Wir hätten ihn jeden Tag abholen können, ja? Hatten ja über 30 Leute in der Firma. Aber nein, er wollte nicht mehr. Und wisst ihr, so ist das, wenn ein Mensch sein Leben plant, ohne Gott. Ich habe mit ihm darüber auch gesprochen. Und mir tut er so leid, da betet man für Menschen, ja? Auch für den Betrieb betet man täglich. Und dann wirft jemand sein Leben weg. Ich fand das ganz, ganz schlimm. Dieser Bauer in dem Gleichnis lebte also nur für sich. Er war habgierig, selbstsüchtig, geizig. Alle seine Gedanken und Taten waren nur auf diese Welt ausgerichtet. Statt Gott für die große Ernte dankbar zu sein, sah er nur seine eigene Arbeitsleistung, sein Erfolg. Gott hatte keinen Platz in seinem Leben. Und deshalb ruft uns die Bibel im Psalm 62, Vers 11 zu: Wenn euer Wohlstand wächst, richtet euer Herz nicht darauf. Vergesst Gott nicht. Das Wichtigste ist letztendlich der Herr, der uns das Leben gab. Kurze Nutzanwendung. Der reiche Bauer verhielt sich wie der Mann in unserem Kapitel. Ich komme jetzt auf den Einzelnen zurück, der sein Herz nur an seine Erbschaft hängte und den Herrn Jesus als Erbteiler einsetzen sollte. Die waren beide gleich. Habgier war eigentlich das, was sie wollten. Der Bauer wollte es genießen und der andere wollte das Erbe von seinem Bruder haben, was ihm vielleicht auch zustand. Das sagt uns dieses Gleichnis nicht hier. Ihr Lieben, und es ist wichtig, dass wir über das Leben dieses Reichen einmal kurz als Zusammenfassung nachdenken. Dieser reiche Bauer machte wenigstens 5 verhängnisvolle Fehler in seinem Leben, mit denen wir uns jetzt beschäftigen. Das erste, er dachte nur an sich selbst. Wir haben nichts davon geschrieben, dass er den Tagelöhnern was gegeben hat und so weiter. Das zweite, der zweite Fehler, er vergaß Gott und dankte ihm nicht. Und der dritte Fehler, er wollte seine Seele mit materiellen Dingen sättigen. Der vierte Fehler, er vergaß auch seine Nächsten und dachte nur an sein eigenes Wohlergehen. Und fünftens, er plante nur für das irdische Leben und dachte nicht an die Ewigkeit. Deshalb warnt Herr Jesus eindringlich davor, unser Herz nur an irdische Schätze zu hängen. Ich lese dazu 2 Bibelverse. Matthäus 16, Vers 26. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne und sein Leben einbüßt? Ich habe euch das von meinem Chef erzählt, ja? Wir waren damals geschockt, als der tot war, dass er sich umgebracht hat. Reich und das Leben war nicht mehr lebenswert, Feierabend, Schlucks, Tabletten, Tritze, Flasche, Schnaps und fertig. Und ich finde das ganz, ganz schlimm. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Und dann kommt wieder mein Lieblingsbibelvers aus Matthäus 6, Vers 33, Nutzanwendung. Deshalb trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, was ihr zum Leben braucht, wird euch hinzugefügt werden. Ich habe das schon mal erzählt. Das ist für mich einer der wichtigsten Bibelverse. Mit 16 habe ich mich bekehrt. Dann kommt der Missionar Fritz Krause hier in eine Versammlung und sagt zu mir beim Essen: Eberhard, du kannst einen Vertrag mit Gott machen. Ich wiederhole das bewusst. Ich sage: Wie das? Ja, sagt er ganz einfach. Matthäus 6, Vers 33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und was du sonst im Leben brauchst, das wirst du von Gott bekommen. Der Fritz Krause ist abgezogen. Ich hatte mich hier im Garten hinterm Fliederbusch bekehrt. Ich war wieder hinterm Fliederbusch und habe gesagt: Herr, ich möchte danach leben, nach diesem Vers. Aber der Herr wusste natürlich um meine Schwachheit, ne? Aber der Herr hat uns durch das Leben hindurchgeholfen. Und dann kommt der Bruder Fred Colvin zu uns, 25 Jahre später, wohnt bei uns. Wir haben ein WHO-Seminar, wo Klaus Spieker auch dabei war, ein WHO-Seminar gehabt. Der wohnte bei uns zu Hause und da sagt der nächste Missionar aus Österreich zu mir: Du Eberhard, du kannst einen Vertrag mit dem Herrn machen. Ich sage: Wie, Fred? Ja, sagt er, Matthäus 6, Vers 33. Ja, ich sage: Fred, das brauchst du mir jetzt nicht mehr sagen. Das habe ich mit 18 versucht, dem Herrn versprochen. Ich habe zwar viele Fehler gemacht, aber merkt ihr, ich kann ein Lebensziel haben, ja? Brüder, die dem Herrn dienen wollen, die haben das Ziel, auch dankbar zu sein für das, was notwendig ist in unserem Leben. Ich kann natürlich mein Leben auch nur für mich leben, ne? Lass doch die anderen arbeiten. Nein, der Jesus hat ein anderes Ziel er möchte uns helfen. Ein paar Gedanken zu dem ersten Fehler dieses reichen Kornbauers. Er dachte nur an sich selbst. Und in der Stunde seines Todes musste er was? Alle irdischen Güter zurücklassen. Mit all seinem Geld konnte er sich auch nicht das ewige Leben erkaufen. Das kann keiner, denn die Erlösung ist immer ein Gnadengeschenk von Gott. Und deshalb fordert der Jesus uns auf in Matthäus 6, ab Vers 19, haben wir vor 6 Wochen drüber gesprochen, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Ja, mein einer Schatz sitzt da hinten, ist meine Frau. Wir haben viele, wir haben weitere Schätze, Kinder, ja, wo wir uns drüber freuen. Aber der größte Schatz ist doch eigentlich der, dass wir errettet sind, dass wir Kinder Gottes wurden, Miterben Jesu Christi, dass wir auf dem Weg nach Hause sind als erlöste Gotteskinder. Und darüber sollten wir immer nachdenken. Wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Der erfolgreiche Kornbauer, der hat offensichtlich nie darüber nachgedacht. Er war mit seinen täglichen Problemen so beschäftigt und suchte Sicherheit durch Anhäufung von Vermögen. Ihm fehlte offensichtlich sogar die Zeit, sich an seinem Vermögen zu erfreuen. Denn das wollte er erst tun, nachdem er die neuen Scheunen gebaut hatte und so weiter. Und dann folgte in der Nacht ein plötzlicher, unerwarteter Tod und er stand mit leeren Händen vor seinem Schöpfer, den er weder verehrt noch angebetet hat. Und wie diesem Mann ergeht es Millionen, ja Milliarden Menschen auf der Welt. Viele haben Vermögen angehäuft, sind reich geworden. Es gibt natürlich auch reiche Gläubige, die ihr Vermögen für den Herrn mit einsetzen. Das müssen wir ja auch ganz deutlich sagen. Aber die Frage für uns ist, wie sieht deine, wie sieht meine Lebensplanung aus? Ich komme zu dem zweiten verhängnisvollen Fehler, den der Mann gemacht hat. Er vergaß Gott völlig, dankte nicht für die gute Ernte. Er war nur stolz auf seine Arbeitsleistung, auf seinen Erfolg. Frage, tadelte Gott oder der Jesus dann den Fleiß dieses Mannes? Natürlich nicht. Er tadelte auch nicht den Erfolg dieses Gutbesitzers, denn der Sonnenschein und der Regen haben ja auch seine Früchte wachsen lassen. Aber der Schöpfer erwartet natürlich von jedem Menschen auf dieser Welt Dankbarkeit. Ihr Lieben, und wenn ich an das Gedächtnis mal denke, ich sage euch ganz ehrlich, für mich ist das der Punkt, wo ich am meisten dem Herrn Jesus danken kann für all das, was er für uns getan hat. Dieser Mann dachte nur an sich selbst. Und was sagt uns die Bibel schon im 5. Mose 6, Vers 5? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also das galt auch für ihn, ne? Hat er nicht gemacht. Und dann hat der Jesus das ergänzt in Matthäus 22, indem er sagt, dies ist das größte Gebot. Aber du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das hat der reiche Mann nicht gemacht, ne? Er hätte ja eher neue Scheunen baute, auch mal seinen Nachbarn oder armen Menschen um sich herum einen Teil von dem abgeben können, was er erworben hatte. Der dritte verhängnisvolle Fehler war es, dass er seine Seele mit materiellen Dingen sättigen wollte. Das ist unmöglich. Die dürstende Seele, und Gott hat die Sehnsucht in jedes Menschenherz eigentlich hineingelegt und redet wenigstens 2 oder 3 Mal zu den Menschen. Ja, die dürstende Seele kann auf Dauer nur der Herr Jesus füllen. Und wir können ihn immer besser kennenlernen, je mehr wir das Wort Gottes lesen. Psalm 107, Vers 9, denn er, Gott, hat die durstende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Ähnlich wird es in Jeremia 31 weiter gesagt. Wir halten fest, Reichtum kann die Seele nicht auf Dauer, den Durst der Seele auf Dauer nicht stillen. Er schenkt nur für kurze Zeit Befriedigung. Als ich so darüber nachdachte zu Hause, da kam mir das Lied in den Sinn. Ich bin durch die Welt gegangen, da heißt es in einer Strophe, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. So ist das Leben ohne Gott, das müssen wir ganz deutlich sagen. Wenn wir aber wissen, dass der Herr da ist, dass wir errettet sind, dürfen wir uns freuen. Wir kommen zum vierten Fehler, der reiche Kornbauer vergaß seine Nächsten. Seine Knechte und Mägde und seine Nachbarn waren ihm offensichtlich überhaupt nicht wichtig. Er plante ganz alleine die Schritte nach der großen Ernte. Ja, er hätte diese Vorräte weitergeben dürfen. Und das ist für uns auch wichtig, wenn wir Überfluss haben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer ist mein Nächster? Kennst du Menschen? Ich habe schon mal gesagt, ich sah da einen am Gardasee liegen. Der schlief da. Ja, von dem großen Campingplatz weg, ganz alleine. Ich konnte ihn nicht wach machen, ich habe gerufen, aber was hat es? Es waren so viele andere Menschen da. Ich hatte auch Angst, daher jetzt mal ihn zu schütteln. Ne? Der schlief draußen. Es war zwar noch schön warm, aber wie viel schlafen auch in unserem Land und wissen nicht, wie es weitergeht. Und ich denke manchmal darüber nach. Und wenn wir solche Menschen sehen, lasst uns nicht handeln wie der reiche Kornbauer. Ich sage mal noch ein bisschen mehr. Sondern lieber mal in die Tasche packen und auch da einem anderen helfen. Das hat dieser reiche Kornbauer im Gleichnis nicht getan. Und der größte Fehler war sicher der, er plante nur für dieses irdische Leben und nicht für die Ewigkeit. Er hat sicher 12 Stunden am Tag gearbeitet, wir wissen nicht wie lange, um so reich zu werden. Aber er hat nicht darüber nachgedacht, wo werde ich die Ewigkeit zubringen. Ich hoffe, wir alle, wenn ich mich so umschaue, haben den Herrn Jesus angenommen. Wir wissen, wir sind auf dem Weg zu ihm. Ich habe ja nochmal so eine Anzeige mit reingenommen, mir am nächsten Tag. Da wusste man natürlich, ja, er ist tot. Gott hat sein Leben beendet. Und da gingen meine Gedanken zu einem Bibelvers aus Amos 4, Vers 12. Hast du über den Vers mal nachgedacht? Mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Ihr Lieben, ich bin vor Jahren mal ins Krankenhaus gekommen. Werde ich nie vergessen. Und ich gucke nochmal hier in so ein Kalenderblättchen rein am Tag. Was stand da drüber? Mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Da habe ich gedacht, hallo. Dann habe ich gesagt, Herr, ja, wenn es jetzt wirklich so weit ist, ich habe das ja gar nicht erzählt, ja. Aber da kommst du schon zu dem Gedanken, und was ist, wenn du jetzt wirklich gehen musst, ne? Aber über diese Frage sollten wir immer nachdenken, auch heute. Wir wissen ja nicht, ob wir morgen oder übermorgen noch leben. Und wenn ich wüsste, dass ich morgen heimgehen müsste oder heute Nacht, ja, was würde ich denn dann heute noch machen? Wenn ich mit jemandem Streit hätte aus der Familie, dann würde ich sagen, komm, wir brauchen jetzt kein Mittagessen, wir fahren dahin, wir versöhnen uns erstmal. Und da könnte man so viele Dinge aufführen, wo man dann sagen würde, das würde ich auf jeden Fall noch vorher machen. Ne? Und deshalb nehmt den Vers auch mal mit zum Nachdenken. Mach dich bereit. Vielleicht holt der Herr dich erst in 4 Jahren. Ich hoffe ja, er kommt vorher, er scheint in den Wolken, holt uns alle nach Hause, wo es ja dann viel schöner ist. Aber unterm Strich, ja, der Reiche hätte darüber nachdenken sollen. Nutzanwendung. Was können wir von diesem reichen Mann, diesem Kornbauern lernen? Das Wichtigste, Gott erwartet von allen Menschen eine gewisse Dankbarkeit, weil er unser Schöpfer ist, weil er uns das Leben gab, weil er die Früchte des Feldes für uns wachsen lässt durch Sonnenschein und Regen. Wir könnten so viel sehen, wenn wir auf dem Mars wären oder auf einem anderen der Planeten, die Erde umkreisen, wie wir wollen. Nur auf der Erde haben wir ein Klima, dass hier Früchte wachsen können. Und deshalb fordern uns mehrere Schreiber in der Bibel auf, Gott zu danken. Ich lese mal einige Verse. Der Apostel Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Sagt ihm allem Dank, nicht nur einmal im Jahr am Erntedankfest. Ja? Psalm 50, Vers 23, ein ganz wichtiger Vers. Wer Dank opfert, verherrlicht mich, sagt Gott. Da hat der reiche Kornbauer gar nicht dran gedacht, ja. Wir wollten heute Morgen Gott loben und Martin hat in die gleiche Richtung gedacht wie ich. Wir haben uns ja dann ergänzt bei den Bibelversen. Gott erwartet Dank auch von dir und von mir. Und das an jedem Tag. Denk mal über dein Leben nach, wie oft er geholfen hat. Im Psalm 50 steht dann, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Oder Psalm 9, Vers 2, ich will dich preisen mit meinem ganzen Herzen, will erzählen alle deine Wundertaten. Und jetzt kommt auch noch so ein Vers, der ganz wichtig ist, Mut machen, Philipper 4, Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das ist ein wichtiger Vers. Denkt mal drüber nach. Philipper 4, Vers 6 oder Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und jetzt kommt es. Und seid dankbar. Wenn wir abends ins Bett gehen, Helga und ich, das Erste, wenn wir beten, ist die Dankbarkeit Gott gegenüber. Ja? Er hat uns das Leben gegeben. Er hat seinen Sohn für uns gesandt. Er liebt uns. Der Jesus ist für uns gestorben. Und ich denke, das ist unheimlich wichtig, dass wir das aus dieser Stunde neu mitnehmen. Gott wirklich an jedem Tag zu ehren und zu danken. Im Psalm 103, Vers 1 bis 2 heißt es, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Wie oft hat der Herr uns wohl bewahrt in unserem Leben, wo wir es gar nicht mitgekriegt haben. Manchmal hat er auch nicht das gemacht, was wir wollten, ja? Müssen wir auch sagen. Aber Gott ist allwissend, allmächtig. Manches lässt er in unserem Leben zu. Und da muss man einfach auch Ja sagen. Aber wie oft hat der Herr uns wohl geholfen? In Epheser 1, Vers 3 bis 5 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt kommt's. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Da ist also eine Wohnung für dich bereitet. Du darfst in der Nähe des Schöpfers sein. Und dann geht es weiter, wie er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Wozu? Dass wir heilig und tadellos seien in Liebe. Und er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Und deshalb lasst uns, Hebräer 12, 28, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein. Und das möchte ich aus dieser Stunde mitgeben. Wenn du Nahrung im Kühlschrank hast und Kleidung für deinen Leib und ein Dach über dem Kopf, und einen Schlafplatz, ihr Lieben, dann bist du reicher als 75% aller Menschen. So steht es im Internet. Tja, überleg das mal. Hat einer von euch keinen Schlafplatz? Wir müssen nicht draußen pennen, ne? Der Herr, der hilft uns. Und wenn der Herr Jesus unsere Sünden vergeben hat, in Jesus Christus, wenn wir Gottes Kinder sind, ja, ihr Lieben, dann sind wir geistlich gesehen Multimillionäre, ja? Durch die Erlösung. In Jesus Christus, unserem Herrn. Ihr Lieben, ich mache kurz mal ab. Ich schließe mit einem Gedicht, das ich vor einiger Zeit fand, das zum Erntedankfest gut passt. Aufs Neue hat Gott die Vorratskammer mit seinen Gaben reich gefüllt. Woanders toben Not und Hunger, doch unsere Wünsche sind gestillt. Wir brauchen nicht um Nahrung Sorgen, auch nicht um Kleider für den Leib. Wir leben ruhig und geborgen in der für uns sehr guten Zeit. So sind wir denn besser als die anderen, dass Gott uns so gesegnet hat und dass er unserem ganzen Lande schon so viel Gutes hat getan? Oh nein, wir dürfen uns nicht rühmen. Auch wir sind arg und fehlen oft. Auch unser Land braucht Sonne und Regen und unser Leib zur Arbeit Kraft. Es ist allein die Liebe Gottes, die uns von allem reichlich gibt und nach dem Willen seines Wortes und auch uns auch die Sünden gern vergibt. Drum lasst uns unserem Geber danken. Ja, lasst uns preisen unseren Gott. für seine Liebe ohne Schranken und auch für unser täglich Brot. Ich möchte an dieser Stelle schließen. Man könnte da noch vieles sagen, aber ihr Lieben, bitte nehmt es ganz neu mit. Wir können zu wenig danken, aber Gott nie zu viel danken. Und Gott freut sich über jeden, der dankbar zu ihm aufblickt. Denn er hat uns so reich beschenkt, wenn wir einmal die himmlische Herrlichkeit sehen werden, den Herrn Jesus sehen werden. Ja, das können wir gar nicht beschreiben, das wird uns umhauen, ja? Als Johannes den Herrn Jesus gesehen hat, in Offenbarung 1, er war überwältigt von der Herrlichkeit. Und auch du und ich, wir sind auf dem Weg dorthin. Und wir haben schon eine Wohnung im Himmel. Die Wohnung ist schon fertig. Zu Hause müssen wir immer renovieren, das brauchen wir nicht. Der Herr Jesus macht das so perfekt, dass wir in Ewigkeit dort Gott loben und anbeten. Und der Herr segne uns alle. Und lasst uns diese Dankbarkeit auch weitergeben an andere. Wisst ihr, ein Gedanke kommt mir noch. Wenn man am Arbeitsplatz sitzt, viele von uns gehen noch arbeiten, und wenn du dann deine Brötchen auspackst, dankst du Gott dann, dass die anderen das sehen? Ist ja eine Frage, ne? Und wenn du ins Krankenhaus kommst und liegst da und dann bringen sie das Frühstück und Mittagessen und Abendessen, dankst du Gott? Beantwortet euch die Frage mal selber. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, in aller Schwachheit habe ich das eigentlich immer versucht zu danken und hatte automatisch Gespräche über den Glauben. Ne? Was machst du denn da? Du hast ja die Augen geschlossen und hast so gemacht. Aber ihr Lieben, das ist doch das, was der Herr von uns auch erwartet. Da können wir auch ein Zeugnis sein. Ja, und es müsste für einen Gläubigen selbstverständlich sein, dass ich jedes Mal für das Essen danke, wenn man zusammen am Tisch sitzt, ob das Frühstück, Mittag oder Abendessen ist. Und ich wünsche euch allen und mir auch, dass wir ein Gott wohlgefälliges Leben zu seiner Ehre weiterführen und ihm von Herzen danken.